Und zwar hat Max damals gesagt, du Schlampe, räum auf oder ich knall dich ab.
Ohne Bewährung. True Crime von hier.
Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Kriminalfälle hier aus der Umgebung und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi Jörn.
Hi Nora. Hi Alicia.
Hi.
Ja, und heute, da gehen wir mal richtig, richtig weit zurück und zwar bis ins Jahr 1999. Das war übrigens auch das Jahr, in dem wir unser Journalistenbüro gegründet haben, das heute Artikel 5 Medienbüro heißt. Wir könnten also in diesem Jahr tatsächlich unser 25-jähriges Firmenjubiläum feiern.
Yeah.
Genau, also ich selbst habe zwar schon vorher als Gerichtsreporter gearbeitet, aber der 1. Juli 1999, das war wirklich der offizielle Start unserer Agentur, die von Anfang an auf Gerichtsberichterstattung spezialisiert war. Und ich glaube, der Fall, über den wir heute sprechen, das war auch mein erster richtig großer Fall am Dortmunder Landgericht, über den damals dann auch gleich bundesweit berichtet worden ist.
Der Fall, der hat damals alle total entsetzt. Der Täter, der war nämlich noch ziemlich jung, gerade mal 19 Jahre alt. Und er kam aus einem, ja, ganz behüteten Elternhaus. Die Eltern haben ihm sogar eine eigene kleine Kellerwohnung eingerichtet, als er mit der Schule fertig war. Sie wohnten oben, er unten. Auf den ersten Blick also eigentlich alles perfekt idyllisch. Die Familie, die hatte ein schönes Haus im Dortmunder Süden. Es gab einen riesengroßen Garten mit rund 3000 Quadratmetern. Da wurden sogar Schafe gehalten. Ja, Hühner, Gänse, Katzen. Also es war wirklich alles absolute Vorstadt-Dortmund-Idylle. Ja, und dass dann sowas passiert, das kann wirklich bis heute wahrscheinlich keiner richtig begreifen.
Ja, dieser 19-Jährige, den wir in unserem Podcast jetzt Max nennen, der hat am 28. Oktober 1999 seine Freundin Melina erschossen. Melina ist natürlich auch nicht der richtige Name. Wir haben beide Namen geändert, um die Familien nicht identifizierbar zu machen und auch den Täter nicht, weil der ist schon lange wieder aus dem Gefängnis raus.
Melina ist nur 24 Jahre alt geworden und sie ist ganz qualvoll gestorben. Sie ist nämlich mit einer Armbrust erschossen worden. Der Pfeil, der sie getroffen hat, der war 40 Zentimeter lang und aus Alu. Vorne drauf, da saß eine Jagdspitze. Das heißt, das war eine Spitze, die sah aus wie ein Dreieck und die Seiten, ja, die waren scharf wie ein Rasiermesser. Der Pfeil hat Melina damals in den Rücken getroffen. Er hat sich durch ihren Oberkörper gebohrt und ist dann vorne wieder ein Stück rausgekommen. Also wirklich richtig gruselig, fast wie aus einem Horrorfilm. Melina ist damals in der Wohnung ihres Freundes verblutet und zwar in den Armen des Notarztes. Der Notarzt, der war zwar schnell da, aber er konnte Melinas Leben nicht mehr retten.
Ja, und das muss auch ein ganz schrecklicher Tod gewesen sein. Dr. Ralf Zweihoff, der Rechtsmediziner, der hat damals vor Gericht gesagt, dass der Todeskampf von Melina mehrere Minuten gedauert hat, dass Melina fürchterlich geblutet hat, dass sie fürchterliche Schmerzen hatte, weil die Wunden, die durch diese wuchtige Jagdspitze verursacht worden sind, einfach so richtig groß waren. Auch die Lunge war durchschossen, was dann auch noch zu Atemnot geführt hat. Das war also wirklich ein absoluter Horror.
Ja, und auch noch total unerwartet. Also Melina hat damals in der Küche gestanden, an der Spüle. Die hatte sich ein bisschen nach vorne gebeugt, also so wie man halt an der Spüle steht, und hat auch nicht gesehen, dass Max auf sie gezielt hat mit der Armbrust. Sie muss dann einmal ganz laut aufgeschrien haben, als der Pfeil sie halt getroffen hat. Und dann ist sie sogar noch ein paar Schritte gelaufen bis ins Wohnzimmer, wo sie dann zusammengebrochen ist. Ja, und Max hat auch sofort geschrien und zwar Scheiße, Scheiße, Scheiße. Und dann hat er Melina in den Arm genommen und gewartet, bis der Notarzt kam.
Den Notruf hatte damals einer seiner Freunde gewählt. Da waren nämlich noch drei andere junge Männer in der Wohnung von Max. Einer von ihnen ist dann rausgerannt und hat bei der Feuerwehr angerufen.
Ja, aber das war auch ein bisschen seltsam, dieser Notruf, weil er so absolut nüchtern war. Der fing nämlich so an, einen schönen guten Abend, ich hätte gerne einen Wagen. Und dann ging es so weiter, Hier ist ein Unfall mit einer Armbrust passiert. Bitte beeilen Sie sich. Also so richtig dramatisch hat der Freund von Max das nicht gemacht, obwohl es natürlich absolut dramatisch war, die Situation.
Ja, die drei Freunde von Max, die haben damals auf der Couch gesessen und auch wirklich alles mit angesehen. Wie Max plötzlich die Armbrust von einem Haken an der Wand genommen hat, wie er diesen 40 Zentimeter langen Pfeil eingelegt hat und wie er sich dann wie ein Scharfschütze hinter das Sofa gelegt hat und auf Melina gezielt hat, die ja wie gesagt da in der Küche stand und wie er dann auch abgedrückt hat. Also konnten die Freunde das nicht irgendwie verhindern?
Ja, sie haben wohl noch sowas gesagt wie, hör auf mit dem Scheiß, pack die Armbrust wieder weg, das ist zu gefährlich, aber es war eigentlich schon zu spät.
Die Polizei, die war dann auch sofort da, die hat Max dann auch ja direkt aus der Wohnung rausgeholt. Er selbst muss damals aber auch schon total unter Schock gestanden haben. Da war eine junge Polizistin mit dabei, die war ja fast so alt wie Melina, die da gestorben ist, nur ein Jahr älter. Die hat er regelrecht angefleht, ihn auf der Stelle zu erschießen oder ihm zumindest ihre Dienstwaffe zu geben, damit er sich selbst erschießen kann. Also der war wirklich komplett am Ende.
Ja, und das, obwohl er zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht wusste, dass seine Freundin nicht überleben würde. Er hat immer wieder nach Melina gefragt, wie es ihr geht und ob der Notarzt noch irgendwas für sie machen kann.
Die Polizistin ist dann tatsächlich auch noch mal in die Wohnung gegangen, aber der Notarzt, der hat nur den Kopf geschüttelt und ja, der hat auch schon seine Sachen zusammengepackt. Er konnte ihr halt nicht mehr helfen.
Die Beamten, die haben Max das aber nicht sofort gesagt. Sie haben ihn damals in ihren Streifenwagen gesetzt, um ihn zur Wache zu fahren. Aber das war auch so ein Moment, wo er völlig fertig war. Er hat einen Weinkrampf gekriegt damals. Er hat immer wieder gesagt, ich wollte das nicht, ich wollte das nicht. Der Schuss, der hat sich einfach gelöst. Ich will auch sterben. Er hat seinen Kopf damals im Auto sogar mit voller Wucht vor die Scheibe geknallt, um sich selbst den Schädel einzuschlagen. Das funktioniert natürlich nicht, zumindest nicht so einfach. Aber auch daran sieht man ja, wie verzweifelt er auch selbst war nach dieser Tat.
Ja, und was das jetzt war, ob das jetzt wirklich ein Unfall war, wie Max das halt gesagt hat, oder ob das ein Verbrechen war, das sollte dann das Gericht klären. Der Fall ist vors Gericht gekommen am 14. März 2000. Zuständig war damals die Jugendstrafkammer am Dortmunder Landgericht, weil Max ja erst 19 Jahre alt war. Und wenn man zwischen 18 und 21 ist, dann kann man ja entweder nach Erwachsenenstrafrecht oder nach dem milderen Jugendstrafrecht verurteilt werden. Darüber haben wir in unserem Podcast ja auch schon so ein paar Mal gesprochen. Zuständig ist in solchen Fällen auf jeden Fall immer das Jugendgericht.
Ja, aber ich würde sagen, also in diesem Fall war das auch vom Gefühl her richtig, dass das Jugendgericht zuständig war, mal ganz unabhängig von den gesetzlichen Vorgaben. Ich weiß noch, als ich damals auf den Zuschauerplätzen gesessen habe und als Max von den Wachtmeistern in den Gerichtssaal geführt wurde, da habe ich zu meiner Kollegin geguckt, die neben mir saß, und sie hat mich angeguckt und wir haben eigentlich beide damals das Gleiche gedacht. Und zwar haben wir gedacht, was für ein Bubi. Max, der sah nämlich wirklich so aus wie der liebe Junge von nebenan. Er hatte eine helle Jeans an, schwarzen Kapuzenpulli, schwarze Lederschuhe. Was vielleicht nicht so ganz zu seinem Bubi-Look gepasst hat, das war sein Drei-Tage-Bart, aber er sah trotzdem irgendwie noch aus wie ein Junge und nicht wie ein Mann.
Ja, wobei man da dazu sagen muss, dass er nicht immer so ausgesehen hat. Also als er festgenommen worden ist, da sah er noch ganz, ganz anders aus.
Genau, da sah er aus wie ein Skinhead mit Glatze, mit Springerstiefeln und mit Bomberjacke.
Ja, und auch seine Wohnung hat dazu gepasst. Also das, ja, man muss es so sagen, war eine richtige Neonazi-Bude. Es gab ein Tarnnetz an der Wand zum Beispiel. Dann gab es im Schlafzimmer, so zwischen Schlaf und Wohnzimmer, noch eine große Deutschlandflagge. Es gab auch Plakate mit rechtsradikalen Parolen. Dann hatte er noch so diese ganzen Devotionalien, die man dann da kennt. Also eine Reichskriegsflagge, eine Gasmaske, Stahlhelm, ja, eine Messersammlung. Ja, es passte irgendwie alles ins Bild. Und dann eben halt die Waffen. Im Schlafzimmer hatte er eine Keule und dann an der Wand hing eben auch diese große Armbrust, mit der er Melina erschossen hat. Er hatte sogar noch eine zweite Armbrust, die war ein bisschen kleiner. Ja, und auch die Musik, die er gehört hat, das passte alles in diese Neonazi-Ecke.
Ja, aber das Interessante daran ist, dass Max wahrscheinlich trotzdem kein überzeugter Neonazi war, sondern wahrscheinlich nur so ein Mitläufer. Also was man vielleicht auch nachvollziehen kann, wenn wir mal ein bisschen auf seine Kindheit und auf seine Jugend gucken. Die war nämlich echt nicht einfach, obwohl er ja eigentlich unter besten Voraussetzungen groß geworden ist.
Wenn man seiner Mutter glaubt, dann war Max auf jeden Fall ein total liebes Kind. Im Prozess hat sie damals gesagt, dass er ein ganz sanftmütiger Junge war. Vielleicht manchmal ein bisschen vertrottelt. In der Grundschule, da soll es zum Beispiel mal eine Situation gegeben haben, in der er seine Lehrerin geküsst hat, um sich zu bedanken oder sich zu verabschieden. So genau weiß man das nicht mehr.
Ja, und wie ihr euch das denken könnt, das hat jetzt nicht gerade dazu beigetragen, dass er zu den allerbeliebtesten in der Klasse gehört hat. Ja, weil Kinder sind halt einfach grausam und das ist ein riesiges Einfallstor für Hänseleien und so.
Und cool Kids küssen vielleicht auch ihre Lehrerinnen nicht.
Ja, das kann man natürlich immer so und so sehen. Also in der Grundschule, naja, kann das vielleicht nochmal vorkommen. Später auch. Ich habe zum Beispiel damals meine oder unsere Standesbeamtin geküsst, nachdem ihr uns getraut hat.
Wow.
Also es gibt immer mal Situationen, wo, also natürlich auf die Wange, um mich zu bedanken. Hier weiß ich natürlich nicht, wie es war, aber ihr habt natürlich recht, für Max war das wahrscheinlich nicht so eine gute Aktion. Seine Mutter, die hat den Richtern damals erzählt, dass es sein größtes Problem war, dass er in der Klasse einfach nicht anerkannt war, weil er wohl auch schnell angefangen hat zu weinen, was die Situation ja nicht gerade besser macht.
Ja, das ist so diese eine, in Anführungszeichen, Heulsuse in der Klasse und auf der wird dann halt rumgehackt, ne? Ja, wobei man auch sagen muss, dass sich die Eltern dann sofort gekümmert haben. Sie waren dann mit ihrem Sohn bei einem Kinder- und Jugendpsychologen, weil das natürlich auch für sie schlimm war zu sehen, dass ja ihr Kind überhaupt kein Selbstvertrauen hatte und auch Ängste hatte.
Ja, und die Mutter, die war ja auch ganz anders. Die war ziemlich selbstbewusst. Sie hatte keine Probleme, vor anderen Leuten zu sprechen. Sie war sogar Klassenpflegschaftsvorsitzende, hat also auch Verantwortung übernommen. Vom Vater weiß ich dagegen eigentlich nichts. Der hat damals vor Gericht, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, der hat auch gar nicht ausgesagt. Zumindest habe ich da nichts mehr in meinen Mitschriften gefunden, die ich damals übrigens alle ganz säuberlich abgeheftet habe. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir überhaupt über diesen Fall reden können, weil ich meine ganzen Unterlagen von damals, 1999, 2000, alle aufbewahrt habe.
Ja, wir haben das ja gerade hier gesehen bei der Vorbereitung, Jörns Mappe. Und das ist wirklich, also ein richtig fetter Stapel Papier, alles Mögliche an handschriftlichen Notizen da drin, dann die Zeitungsartikel, fein säuberlich ausgeschnitten, aufgeklebt. Das ist echt wie so eine Bastelmappe in einer, weiß ich nicht, 5. Klasse Kunst.
Ja, aber das ist halt das Problem damals. Also das ist ja wirklich so lange her, dass es da im Internet einfach auch nicht viel gibt, dass man da nicht mehr zu viel zu findet. Und nur deshalb, weil ich das damals halt gemacht habe, weil der Fall mich damals berührt hat, habe ich gedacht, ich verwahre das einfach mal auf, hefte das ab und ich habe es dann wirklich von Büro zu Büro, wir sind mehrfach umgezogen, immer mitgeschleppt.
Ein Danke an Vergangenheitsjörn.
Ja. Aber nochmal zurück zur Mutter, die hat den Richtern bei ihrer Zeugenvernehmung damals gesagt, dass sie eigentlich sogar wollte, dass ihr Sohn eine stationäre Therapie macht, dass man ihn also vorübergehend aus seinem ganzen Schulumfeld herausholt, um ihn dann zu behandeln, um ihm mehr Selbstbewusstsein zu geben, aber das wollte Max nicht.
Die Situation wurde für Max leider auch nicht besser, als er auf die weiterführende Schule gekommen ist. Er ist auf die Realschule gegangen und da ist er eigentlich auch zumindest schulisch gut durchgelaufen. Aber er war halt weiter ein Außenseiter, zumindest in den ersten Jahren, also so 5. bis 8. Klasse. Er war in den Pausen alleine.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Hatte keine Freunde, es wollte auch keiner irgendwie aus Mitleid mit ihm spielen, was man ja manchmal glücklicherweise dann hat. Ja, und obendrauf kam noch, dass er wohl total undeutlich gesprochen hat, was natürlich immer dann besonders schlimm wurde, wenn er eben unsicher war. Ja, und das ist dann ein echter Teufelskreislauf.
Das hat die Schulleiterin damals übrigens auch vor Gericht bestätigt. Die Richter haben sie als Zeugin gehört, also diese Sache mit dem Außenseiter. Und sie hat damals gesagt, ich habe Max als Kleinjungen in Erinnerung. Er war immer lieb, er war immer zurückhaltend, nie aggressiv. Aber, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, sie hat auch gesagt, er war immer ein Außenseiter. Sie hat da noch so ein Beispiel gebracht, da kann man vielleicht ein bisschen drüber stutzen, aber sie hat das damals so gesagt. Sie hat gesagt, bildlich gesprochen war Max der, der von seinen Mitschülern immer in den Papierkorb gesetzt wurde, weil er halt der Schwächste war, auf dessen Kosten man sich gut amüsieren konnte.
Aber Max hatte auch irgendwie so eine nachdenkliche Seite. Also zum 90-jährigen Jubiläum seiner Schule, da gab es so eine Zeitschrift. Und in der kam dann damals eine Bildergeschichte raus, die Max quasi gestaltet und geschrieben hatte. Ja, und da geht es um einen Jungen in Deutschland, der sich mit dem Golfkrieg im Irak auseinandersetzt.
Ich habe die Zeichnung zwar damals nicht gesehen, aber die Schulleiterin, die hatte die mitgebracht und sie hat sie auch den Richtern gezeigt.
In der 9. Klasse, da hat Max sich dann radikal verändert, weil das nämlich die Zeit war, in der er ja so zum ersten Mal Kontakt zur rechten Szene in Dortmund gekriegt hat. Und da hat er sich dann sofort angepasst. Er hat sich die Haare abrasiert und ist mit Springerstiefeln, Tarnhose, Bomberjacke in der Schule erschienen. Also hat sich genauso angezogen, wie als er dann festgenommen wurde. Das hatten wir ja schon gesagt.
Wir haben ja gerade schon von der Lehrerin gesprochen, die war auf jeden Fall völlig entsetzt, als sie Max so zum ersten Mal gesehen hat. Sie hat ihn damals auch auf die Seite genommen, hat mit ihm geredet, so nach dem Motto, Max, was soll das, so bist du doch nicht. Und sie ist in diesem Moment wohl auch so ein bisschen zu ihm durchgedrungen. Den Richtern hat sie damals dazu gesagt, als ich mit ihm gesprochen habe, da habe ich festgestellt, dass er eigentlich immer noch derselbe war. Dass er sich eigentlich nur optisch verändert hat. Aber es gab auch eine Antwort von Max, die ihr gezeigt hat, dass er sein, ich sage jetzt mal, neues Ich nicht so schnell wieder aufgeben wird. Max hat nämlich gesagt, jetzt stelle ich endlich mal jemanden dar, jetzt haben die anderen endlich mal Achtung vor mir.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, es war ja jetzt nicht nur das Aussehen, das Max verändert hat, sondern er ist ja wirklich in dieser Szene total aufgegangen wohl. Also wir haben ja schon gesagt, das Zimmer, wie das ausgesehen hat, er hat die Musik gehört, er hat ganz, ganz viele Parolen übernommen und in einer Tour gegen Ausländer gehetzt und gewettert. Und das, obwohl seine ältere Schwester, die übrigens genau wie er selbst von den Eltern adoptiert worden ist, Halbspanierin ist. Und auch der Freundeskreis der Familie, der war ziemlich international. Und was auch noch dazu kommt, das wusste Max aber nicht, Melina, seine Freundin, die hatte von einer Seite ihrer Eltern auch türkische Wurzeln. Aber das hat er erst nach ihrem Tod dann erfahren.
In der Familie, das kann man wohl verstehen, gab es dann auch ziemlich heftige Diskussionen. Vor allem, weil sich Max eine Glatze geschoren hatte und natürlich auch, weil die Eltern diese gesamte rechtsradikale Szene komplett abgelehnt haben. Aber Max hat dann wohl nur sowas gesagt wie, Mama, reg dich nicht auf, meine neuen Freunde, die freuen sich wenigstens, wenn ich komme, die verprügeln mich auch nicht.
Ja, aber man kann sich natürlich trotzdem vorstellen, dass das für die Eltern ein echter Schock ist, wenn der Sohn jetzt plötzlich aussieht wie ein Skinhead. Die Mutter, die ist damals in ihrer Verzweiflung sogar zu einer Erziehungsberatungsstelle gegangen. Aber da soll man ihr auch nur sowas gesagt haben wie, naja, machen Sie sich mal nicht so viele Gedanken. Das ist wahrscheinlich nur eine Phase, das geht wieder vorbei.
Na, das war es leider aber nicht. Was natürlich schon daran liegen kann, dass Max halt wirklich zum ersten Mal in seinem Leben sowas wie Selbstbewusstsein hatte. Also, dass er da Anschluss gefunden hatte, in Anführungszeichen Freunde gefunden hat, das hört man ja leider öfter, dass ja jemand, der vielleicht noch nicht so den Weg gefunden hat, dann in dem Sinne auf die schiefe Bahn gerät.
Es ging dann auch zumindest objektiv erstmal gut weiter. Er hatte seinen Realschulabschluss gemacht und hat dann eine Lehre als Stahlbetonbauer angefangen, was ihm wohl auch echt Spaß gemacht hat. Er war viel draußen, auf Baustellen und vor allem an den ehemaligen britischen Kasernen, die es in Dortmund ja mal gegeben hat und die damals abgerissen worden sind.
Ja, und er war auch wohl richtig stolz, das hat seine Mutter zumindest im Prozess gesagt, und zwar richtig stolz darauf, was er schon alles alleine machen durfte, obwohl er ja noch Auszubildender war.
Ja, und Geld hat er auch verdient. Im dritten Lehrjahr 1.400 D-Mark netto, also umgerechnet rund 700 Euro. Davon hat er 100 Euro gespart und 125 Euro zu Hause abgegeben. Damit blieben dann ja immer noch knapp 500 Euro, die er ausgeben konnte. Und er war jetzt auch ziemlich selbstständig. Er ist zum Beispiel jeden Morgen selbst zur Firma gefahren. Er war auch da kein Außenseiter. Also es lief, wenn man so will, richtig gut für ihn.
Deshalb sind in seiner Familie irgendwie auch alle davon ausgegangen, dass er nach der Lehre übernommen wird. Das ist aber dann nicht passiert, weil es wohl einfach nicht genug Arbeit gab. Der Arbeitsmarkt, der war damals noch ein bisschen anders als heute. Und nach der Ausbildung, da war deshalb plötzlich Schluss für Max.
Ja, und das war dann anscheinend wieder so ein Moment, der ihn völlig runtergezogen hat. Er hat sich um nichts mehr gekümmert, er hat zu Hause rumgehangen, war abends lange weg, hat bis mittags gepennt und das war auch die Zeit, als er plötzlich immer mehr Alkohol getrunken hat.
Ja, und er wollte auch nicht zum Arbeitsamt gehen, entweder aus Scham, weil er sich halt geschämt hat, dass er keinen Job mehr hat, dass er nicht übernommen worden ist, oder vielleicht auch aus Wut, weil er sauer war, dass er den Job verloren hat, dass er gescheitert ist, obwohl er ja wirklich nichts dazu konnte. Die Mutter, die hat dann immer wieder versucht, ihn aufzubauen, aber das hat einfach nicht geklappt. Sie kam nicht mehr an ihn ran, bis sie ihn dann irgendwann ja so ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Sie hat ihm nämlich gesagt, du hast jetzt 3 Wochen Zeit, dir eine Arbeit zu suchen, einfach in den Tag hinein zu gammeln. Das machen wir in unserer Familie nicht. Dazu muss man natürlich noch wissen, dass Max zu diesem Zeitpunkt ungefähr 1,5 Monate arbeitslos war, also noch nicht so richtig lange, aber für die Eltern war es halt schon lange. Das war alles so ungefähr Mitte September 1999 und er hat sich dann ja auch einen Job gesucht, aber eben nicht übers Arbeitsamt, sondern in einer sogenannten Drückerkolonne. Wisst ihr eigentlich, was das ist, eine Drückerkolonne?
Ja, jetzt kommt Martin von Braunschweig, unser Held, ins Spiel, weil Martin hatten wir schon mal eine Folge, wo es auch um Drückerkolonnen ging und ich weiß auch, dass wir damals so saßen, so, was? Und dann hat Martin uns das damals schon erklärt, also Shoutout an Martin, ohne dich wüssten wir nicht, was es ist, aber für alle, die Folge nicht gehört haben, Jörn, was ist denn eine Drückerkolonne?
Drückerkolonnen, die gab es damals übrigens ziemlich viele in den 1990er Jahren, die haben die Häuser abgeklappert, um Leuten Abos aufzuschwatzen, Zeitschriftenabos, die waren aber ziemlich verrufen, das war so ein bisschen ja so halb legal, illegales Milieu, weil die ja das Blaue vom Himmel versprochen haben und gelogen haben wie gedruckt, um halt diese Abos zu kriegen. Und wenn es geklappt hat, wenn die Leute unterschrieben haben, dann waren die in ziemlich langen und teuren Abo-Fallen gefangen. Und ich glaube, Drückerkolonnen, das Wort kommt daher, weil die Leute einmal unter Druck gesetzt worden sind und weil man natürlich auch geklingelt hat, also auf den Klingelknopf gedrückt hat. Und ich glaube, aus dieser Kombination kommt dieses Wort Drückerkolonnen.
Klingt jetzt echt nicht so nach einem Traumjob. Wie ist denn Max damals da überhaupt dran gekommen?
Ja, absolut kein Traumjob. Max hat gesagt im Prozess damals, dass er die Truppe, also diese Kolonne in Dortmund in der Innenstadt getroffen hat. Er ist einfach angesprochen worden und dann hat er, ohne groß nachzudenken, sofort zugestimmt. Er hat gesagt, okay, mache ich da mit. Er ist ja auch so ein bisschen von zu Hause unter Druck gesetzt worden und für ihn war das jetzt wahrscheinlich erstmal ein Job.
Ja, die Chance auf eine neue Arbeitskraft, die hat sich der Chef der Drückerkolonne natürlich nicht durch die Lappen gehen lassen. Er hat Max damals sofort mitgenommen und zwar noch am selben Tag, bevor er sich das nochmal anders überlegt oder mit seiner Mutter spricht. Die Truppe ist damals von Dortmund nach Haltern gefahren. Da waren die ja ganzen Mitarbeiter der Drückerkolonne in einem Hotel untergebracht. Das war jetzt natürlich kein Luxushotel, sondern eher so eine Art Jugendherberge. Das waren 32 Leute, die dazu gehört haben. Ja, die waren alle in Mehrbettzimmern untergebracht, allerdings, ne, Jung und Mädchen schön brav getrennt.
Ja, aber das muss für die Eltern von Max doch jetzt wahrscheinlich der nächste Albtraum gewesen sein. Erst läuft der Sohn wie ein Skinhead rum, dann schließt er sich einem, ja, nennen wir es mal Gewerbe an, das so ziemlich den schlechtesten Ruf hatte, den man sich vorstellen konnte, also damals zumindest, wenn das so war, wie Jörn das beschrieben hat. Weil ganz ehrlich, das ganze System, das war ja nichts anderes als Betrug. Also das hatte sich die Mutter wahrscheinlich nicht vorgestellt, als sie ihrem Sohn dieses Ultimatum dargestellt hat, dass er sich jetzt endlich wieder einen Job suchen soll.
Nein, das hat sie sich absolut nicht vorgestellt. Die Mutter, die war völlig fertig. Sie hat natürlich gedacht, dass Max zum Arbeitsamt geht und sich dann halt von da vermitteln lässt. Sie hat Max damals wohl, als sie davon gehört hat, dass er sich dieser Kolonne, dieser Zeitschriften-Abo-Kolonne angeschlossen hat, hat ihn wohl regelrecht angefleht, wieder nach Hause zu kommen, die Drückerkolonne wieder zu verlassen. Aber er wollte das nicht. Er wollte da nicht wieder raus, zumindest am Anfang noch nicht. Und, das muss man natürlich auch sagen, was man immer so gehört hat damals in der Zeit, es war auch nicht einfach, da überhaupt wieder rauszukommen, wenn man einmal in diesen Fängen dieser Drückerkolonnen war.
Ja, und Max war da aber eigentlich auch nicht unzufrieden, zumindest am Anfang nicht mit dem Job an sich. Vielleicht schon, war jetzt bestimmt nicht der coolste Job der Welt. Aber er hat da ja auch Melina kennengelernt. Melina, die kam eigentlich aus Dienstlaken. Sie war schon ein bisschen länger dabei. Sie war ja auch 5 Jahre älter als er. Aber das hat ihn nicht gestört und sie wohl auch nicht. Und die beiden sind dann abends mal zusammen was trinken gegangen oder auch mal in einen Club zum Tanzen. Und da haben sie sich dann eben ja so ganz klassisch verliebt. Und dann sind sie ein Paar geworden. Was allerdings trotzdem nichts daran geändert hat, dass sie weiter in getrennten Zimmern schlafen mussten.
Herr Max war jetzt auch nicht lange dabei bei dieser Drückerkolonne, vielleicht gerade mal 4 Wochen oder so. Dann haben die beiden sich nämlich was getraut, wovor die anderen in der Kolonne totale Angst hatten. Sie sind nämlich heimlich abgehauen, zu Fuß, 8 Stunden von Haltern nach Dortmund und das noch mit schwerem Gepäck. Sie sind dann erstmal bei Max' Schwester untergekommen, die damals schon nicht mehr zu Hause gewohnt hat. Und da haben sie sich dann eine Nacht versteckt, weil sie natürlich schon Angst hatten, dass sie gesucht und geschnappt werden und dann wahrscheinlich auch bestraft werden. Ja, also man merkt schon, diese Drückerkolonnen, das kann man ja irgendwie fast mit so einer, weiß ich nicht, mit einer Sekte oder irgendwas vergleichen. Also es scheint wohl wirklich heftige Strukturen gegeben zu haben und wer dann da ausbrechen wollte, hatte dann erstmal ein Problem.
Aber Max und Melina, die haben Glück. Es passiert zum Glück nichts. Sie sind dann weiter zum Elternhaus von Max und da haben sie sich dann im Keller in seiner kleinen Wohnung versteckt.
Ja, und sie haben dann auch sofort Pläne geschmiedet, wie es weitergehen soll. Die beiden, die waren natürlich jetzt in einer festen Beziehung, auch wenn die noch ganz frisch war. Aber sie wollten eigentlich nicht sofort zusammenziehen. Melina, die hatte vor, sich in Dortmund eine kleine Wohnung zu suchen. Sie wollte ihr Abi nachholen. Und Max, der wollte sich dann auch ernsthaft um einen anderen Job kümmern, also um einen richtigen Job diesmal. Er hatte ja auch schon seine Ausbildung als Stahlbetonbauer. Und da wollte er halt gucken, dass er irgendwas Ähnliches in dieser Richtung findet.
Ja, also an sich klingt das erstmal nach einem guten Plan. Aber es gab ja noch seinen Freundeskreis in der rechtsradikalen Szene. Zudem hat er nämlich sofort wieder Kontakt aufgenommen. Und jetzt kommen wir auch tatsächlich ziemlich nah an den Tattag dran. Das ging nämlich alles ganz schnell. Max hatte sich Mitte September der Drückerkolonne angeschlossen und Ende Oktober ist das dann schon alles passiert. Er und Melina, die waren wirklich nur ein paar Tage zusammen in seiner kleinen Wohnung.
Was haben sich Max Eltern eigentlich gedacht, als ihr Sohn plötzlich mit einem Mädchen, also mit Melina, vor der Tür stand?
Ja, die Mutter, die hat sich total gefreut. Sie hat den Richtern damals gesagt, das war so ein hübsches, blondes Mädchen, so sympathisch, das konnte so herzhaft lachen. Und ich habe mich ja richtig gefreut für meinen Sohn. Und wenn ich die beiden gesehen habe, wie sie morgens Arm in Arm aus dem Haus gegangen sind, wenn sie sich geküsst haben, da war ich richtig glücklich. Die beiden, die haben dann auch zusammen ihre Tage verbracht. Sie sind zusammen einkaufen gegangen, ein Kleid für sie, eine neue silberne Bomberjacke für ihn. Aber die hatten zum Beispiel auch Jacken im Partnerlook gekauft. Also aus Sicht der Mutter muss das eine richtig schöne, eine richtig harmonische Beziehung gewesen sein, wie das natürlich auch so ist, wenn man frisch verliebt ist.
Und er war ja wohl auch mächtig stolz auf seine Freundin. Er wollte sie dann nämlich auch seinen Freunden vorstellen. Das hat er dann auch gemacht am 28. Oktober 1999. Max hatte 3 Freunde zu sich eingeladen, die alle aus der rechten Szene kamen. Andere Freunde hatte Max ja nicht.
Ja, und die 3 sind ja dann auch gekommen und als erstes sind alle zusammen in den Garten gegangen und haben ein bisschen mit einer Armbrust geschossen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, Max hatte alles Mögliche an Waffen in seiner Wohnung. Dann sind alle runter in die Wohnung rein, wo dann ordentlich getrunken wurde. Das muss wohl schon so ein richtiges, ja, Besäufnis gewesen sein mit irgendwie Bier, lauter Musik, die haben da rumgegrölt. Die Mutter von Max ist so gegen 9 Uhr abends sogar mal runtergegangen, aber nur bis vor die Tür, weil sie wahrscheinlich sowas sagen wollte wie, hey Jungs, es ist jetzt hier ein bisschen laut, weil sie sich mit ihrem Mann nämlich einen gemütlichen Abend machen wollte vor dem Fernseher mit einem Glas Rotwein. Aber sie muss sich das dann wohl doch irgendwie anders überlegt haben und ist wieder hochgegangen, ohne bei ihrem Sohn reinzugehen und ohne was zu sagen.
Den Richtern hat sie damals übrigens dazu gesagt, dass sie gehört hat, dass die Jungs rumgegrölt haben, als sie da vor der Tür gestanden hat und dass in der Küche mit Geschirr geklappert wurde und dass sie damals noch gedacht hat, das ist mal wieder typisch, die Frau, die muss abwaschen und die Männer, die amüsieren sich.
Ja, und genauso wie sie vermutet hat, so war es dann auch. Max hat sich richtig großkotzig und widerlich benommen. Er hat sich richtig aufgespielt und hat Melina in einer Tour rumkommandiert. Zu seinen Kumpels hat er dann zum Beispiel so Sachen gesagt wie, die knall ich heute noch ab oder die hau ich mit dem Kopf vor die Wand oder die trete ich aus dem Leben. Das haben die Jungs natürlich nicht ernst genommen, weil es alles so Macho-Gehabe, denkt ja keiner, dass das wirklich passiert, aber irgendwie ist das schon, also irgendwie ist das natürlich überhaupt keine Art, so mit seiner Freundin umzugehen. Also das geht nicht, geht gar nicht, ist richtig toxisch.
Ja, es passte ja vor allen Dingen auch nicht, weil sie ja vorher immer so auf verliebt gemacht haben. Ne?
Boah, also mir wird da ein bisschen anders, aber gut, man muss halt einfach sagen, Melina hatte ihm halt ja wirklich nichts getan. Sie hat ihm da bestimmt später auch die Meinung sagen wollen, was man sich ja auch vorstellen kann. Also der Freund ist immer zuckersüß und lieb zu einem und dann, nur weil die Freunde dabei sind, ist er auf einmal wirklich so ekelhaft, weil er wahrscheinlich seinen Freunden zeigen wollte, ey, ich bin hier voll der Chef und ich habe hier voll die Hosen an, aber boah, wirklich, ach, ganz übel, aber es ist ja wirklich leider noch nicht das Schlimmste an diesem Abend.
Nein, es gab damals sogar noch einen Satz, den er zu Melina gesagt hat und der damals auch in der Berichterstattung überall zu lesen war. Und zwar hat Max damals gesagt, du Schlampe, räum auf oder ich knall dich ab.
Und sie ist dann tatsächlich auch in die kleine Küche der Wohnung gegangen, aber wahrscheinlich nicht, weil sie ihm gehorchen wollte, sondern wahrscheinlich, weil sie verständlicherweise einfach ihre Ruhe vor ihrem, ja, aufgedrehten Macho-Freund haben wollte.
Ja, denke ich auch. Vor Gericht hat Max später natürlich gesagt, dass das mit dem Satz nicht ernst gemeint war, dass er seine Freundin natürlich nicht erschießen wollte.
Ja, das ist das, was er vor Gericht gesagt hat. An dem Abend hat er dann in diesem Moment, nachdem er das gesagt hat, die Armbrust von der Wand genommen, diese große, den Pfeil eingelegt, hat sich hinter das Sofa gelegt, wo ja seine Freunde drauf saßen, und hat dann auf Melina geschossen.
Wie es weitergeht, das haben wir euch am Anfang schon erzählt. Melina wird getroffen, sie schreit, sie verblutet auf dem Boden im Arm des Notarztes.
Ja, und wenn man sich diese Armbrust jetzt nochmal anguckt, die ist natürlich später auch untersucht worden. Wir drei haben natürlich, denke ich mal, alle keine Ahnung davon, aber es gab da so eine Info, die ich mal kurz erzählen möchte, damit man sich das mal vorstellen kann, was für eine unfassbar gefährliche Waffe das eigentlich war. Der Pfeil, den Max damals abgeschossen hat, der hatte so eine Wucht, dass er in einer Entfernung von 20 Metern noch 5 dicke Telefonbücher durchschlagen hätte. Das hat man später tatsächlich ausprobiert.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre. True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Wir haben gerade ja schon von Jörns gut gepflegtem Archiv erzählt. Und auf einem der ausgeschnittenen Zeitungsartikel, da ist auch ein Foto bei. Und auf dem Bild, da sieht man zwei Polizisten, so richtig, wie man sich das 90er-mäßig vorstellt. Der eine hat so einen richtigen Schnurri und die stehen da und halten diese Armbrust. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist nicht so ein kleines Spielzeugarmbrust oder so, das ist ein richtig dickes Teil. Also der eine muss da wirklich mit beiden Händen hält er das, einfach weil das so eine riesen Armbrust ist. Und das ist auch nicht so ein kleiner Pfeil wie irgendwie so ein Bleistift dick, sondern der ist wirklich so, ja, zwei Finger, ein Finger. Also das ist schon eine richtig, richtig gefährliche Waffe gewesen, auch einfach von den Ausmaßen.
Ja, im Gericht war immer die Rede davon, dass das, dass man mit diesen Pfeilen, ja, dass sie eigentlich für die Jagd sind, für die Wildschweinjagd. Das ist natürlich in Deutschland verboten, dass man mit einer Armbrust und mit Pfeil Wildschweine jagt. Aber dafür ist die eigentlich konstruiert worden. Heute werden die eigentlich nur als Sportgeräte benutzt, hier bei uns zumindest. Aber ja, dann kann man sich so ungefähr vorstellen, was das für eine Waffe überhaupt war.
Ja, warum man so eine Waffe an der Wand hängen hat, da brauchen wir jetzt vielleicht noch nicht drüber zu reden. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass aus diesem in Anführungszeichen harmlosen Besäufnis dann wirklich ein absoluter Horrorabend geworden ist. Wir hatten ja gerade schon gesagt, dass die Eltern von Max da waren, also irgendwie entspannt auf der Couch mit Rotwein. Die werden das ja auf jeden Fall dann mitbekommen haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Die Mutter, die hat natürlich damals Melinas Schrei gehört. Sie ist dann auch sofort runtergerannt, hat auch sofort das ganze Blut gesehen. Und zu ihr hat Max damals gesagt, Mama, ich wollte das nicht. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Und ja, im Prozess hat er das so ein bisschen abgeändert später. Da hat er gesagt, ich wollte einfach nur vor meinen Freunden ein bisschen angeben. Aber ich habe halt gedacht, dass die Sicherung eingerastet ist, dass also nichts passieren kann, wenn ich den Abzug drücke. Außerdem habe ich auch gar nicht auf Melina gezielt. Ich habe eigentlich daneben gezielt. Und ja, bei dieser Aussage sind ihm auch immer wieder die Tränen gekommen. Und er hat immer wieder gesagt, ich wollte sie nicht töten. Ich habe sie doch geliebt.
Mhm. Ob das jetzt so stimmt, das müssen dann die Richter entscheiden. Aber was ja auch immer noch ins Urteil mit reinfällt, wie betrunken war er denn jetzt eigentlich? Weil wir haben ja schon gesagt, das war ein ganz schönes Besäufnis da an dem Abend.
Ja, betrunken war er schon. So richtig betrunken ist natürlich immer relativ. Er war erst 19. Er hatte so ein bisschen mehr als ein Promille Alkohol im Blut. Die Richter, die sind aber trotzdem nicht von einer verminderten Schuldfähigkeit ausgegangen. Da ist auch ein Kinderpsychologe gehört worden, der damals als Gutachter in dem Prozess war. Der hat gesagt, Max war eigentlich eher ein trauriger Mensch, aber auch ein ziemlich gehemmter Mensch. Vor allem auch was Mädchen anging. Deshalb hat er Alkohol getrunken, weil er sich dann einfach freier gefühlt hat. Aber es war offenbar nicht so, dass er nicht mehr wusste, was er getan hat, als er da geschossen hat, dass er also noch Herr seiner Sinne war. Und deshalb haben die Richter ihn auch als voll schuldfähig eingestuft.
Am 11. April 2000, da wurde Max dann auch verurteilt. Und zwar zu 6 Jahren Jugendhaft wegen Totschlags.
Obwohl das damals ziemlich dramatisch war, diese Urteilsverkündung. Melinas Mutter, die war auch da im Dortmunder Landgericht. Und als sie damals das Urteil gehört hat, da hat sich ihre ganze Verzweiflung, ihre ganze Wut und ihre ganze Trauer, die ist dann einfach ja aus ihr herausgebrochen. Die hat sie sich von der Seele geschrien. Sie hat Max direkt in die Augen geguckt und hat dabei gerufen, Mörder, Mörder, wir sehen uns noch. Nur 6 Jahre Haft für meine Tochter, das kann nicht sein. Danach ist sie dann tatsächlich im Gerichtssaal zusammengebrochen. Die Tränen, die sind ihr übers Gesicht gelaufen. Und sie ist dann auch von ihrem Stuhl auf den Boden gerutscht.
Gott, ich fühle das gerade so mit, ne? Das ist echt so schlimm. Was ist denn dann passiert? Also wie haben da die Richter reagiert?
Ja, die Richter, die haben die Urteilsbegründung natürlich sofort unterbrochen. Sie haben sofort einen Arzt gerufen, der Melinas Mutter dann auch wieder beruhigen konnte. Erst danach ging es dann weiter. Richter Karl Friedrich Kort, der damals den Prozess geleitet hat, der hat dann im Urteil auch so Worte gesagt wie Imponiergehabe, so als Motiv halt für diese ganze Tat. Aber er hat auch von Gewaltfantasien gesprochen, von Gewaltfantasien eines Waffennarrs, so hat er Max genannt. Und die ganze Tat, die hat er als ziemlich gespenstisch bezeichnet im Urteil.
Aber das Urteil, das hat ja nicht gehalten. Der Bundesgerichtshof hat anschließend alles wieder gekippt.
Dass Urteile vom nächsthöheren Gericht überprüft werden, das passiert ja eigentlich ziemlich regelmäßig. Zeit, das Ganze nochmal genau zu erklären. Voraussetzung ist natürlich immer, dass Berufung oder Revision eingelegt wird. Dafür hat man dann genau eine Woche Zeit, gerechnet ab dem Tag der Urteilsverkündung. Wenn man am Amtsgericht verurteilt wird, dann kann man Berufung einlegen. Dann wird der Fall ganz automatisch noch einmal am Landgericht aufgerollt. Ohne vorherige Prüfung, es gibt einfach einen zweiten Prozess. Wenn man dann aber am Landgericht verurteilt wird, ist das Ganze anders. Da kann man dann Revision einlegen. So heißt das. Revision, nicht Berufung. Wenn Revision eingelegt wird, wird das Urteil vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe geprüft. Allerdings ohne eine Verhandlung, sondern am Schreibtisch. Die schauen sich da einfach alles nochmal an. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Der Bundesgerichtshof, der wird von Juristen immer BGH abgekürzt, habt ihr vielleicht schon in den Nachrichten oder so gehört. Der kann dann sagen, ja, das Urteil des Landgerichts, das ist völlig in Ordnung. Dann kann man nichts mehr machen und dann muss man sich damit abfinden, ob man will oder nicht. Oder es werden Fehler gefunden. Dann muss der Fall nochmal verhandelt werden, wieder am Landgericht, allerdings von anderen Richtern.
Genau, und das ist ja dann auch bei uns passiert, bei unserem Fall. Der Bundesgerichtshof, der hat das Urteil aus Dortmund überprüft und hat gesagt, die Richter, die haben das Verhalten von Max direkt nach der Tat nicht ausreichend gewürdigt. Dass er Melina nicht töten wollte, klar, keine Frage, aber hat er ihren Tod vielleicht in Kauf genommen, als er abgedrückt hat. So nach dem Motto, wenn es passiert, dann ist es auch egal, dann passiert's halt. In diesem Fall wäre es dann tatsächlich ein Totschlag. Aber so der BGH, es könnte natürlich auch sein, dass es ein Unfall war. Wir haben da ganz am Anfang ja schon mal drüber gesprochen. Und den Richtern am Bundesgerichtshof, den hat einfach nicht ausgereicht, was die Dortmunder Richter damals in ihrem Urteil dazu geschrieben haben, warum es aus ihrer Sicht ein Totschlag war und eben kein Unfall.
Und deshalb ist es dann auch zu einem zweiten Prozess gekommen, im Juni 2001. Wieder am Dortmunder Landgericht, aber vor einer anderen Jugendstrafkammer. Da ist dann alles noch einmal von vorne aufgerollt worden und am Ende auch mit einem ganz anderen Ergebnis. Diesmal ist Max nämlich nicht wegen Totschlags verurteilt worden, sondern nur noch wegen fahrlässiger Tötung. Und die Strafe ist auch deutlich reduziert worden von ursprünglich 6 Jahren auf jetzt 3,5 Jahre Jugendhaft.
Das war übrigens auch so ein Moment, diese Urteilsverkündung, diese zweite Urteilsverkündung damals, bei der Max das erste Mal gelächelt hat. Die Richter, die haben nämlich diesmal gesagt, wir können überhaupt nicht feststellen, dass er Melina wirklich töten wollte. Es spricht einfach alles dafür, dass er seinen Freunden einfach nur mal zeigen wollte, dass er der Größte ist, dass er knapp daneben schießen kann. Wie so ein Messerwerfer im Zirkus, wie der das mit seinen Messern macht, der wirft ja auch immer haarscharf daneben. Das ist auch nicht so richtig berücksichtigt worden, sagen die Richter jetzt in diesem zweiten Prozess. War dieses ganze Verhalten von ihm nach der Tat, da wollte er ja auch selbst sterben, das haben sie ihm abgenommen, was aus Sicht der Richter auch zeigt, dass er völlig verzweifelt war. Die Sprüche, die er vorher abgesetzt hat, über die wir ja vorhin auch gesprochen haben, die gab's, aber die dürfe man halt nicht überbewerten. Aber Richter Gernot Hengemühle, der den zweiten Prozess damals geleitet hat, der hat sinngemäß auch noch gesagt, auch wenn jetzt am Ende nur fahrlässige Tötung herausgekommen ist, der Angeklagte, der hat trotzdem große Schuld auf sich geladen. Der Tod eines Menschen ist nie eine Lappalie. Und da war es dann mit dem Lächeln bei Max auch wieder vorbei.
Ja, da hat er auf jeden Fall recht, weil ich bin da irgendwie immer noch total bei Melinas Mutter. Die hat einfach ihre Tochter verloren an diesem wirklich sinnlosen Besäufnisabend, weil der Freund ihrer Tochter, wohlgemerkt der neue Freund, es war jetzt keine langjährige Beziehung, einfach irgendwie das Gefühl hatte, boah, ich muss mal zeigen, dass ich hier voll der King bin. Und sorry, aber das kann man auch anders machen, als auf seine Freundin mit einer Armbrust zu zielen. Also selbst wenn er nicht geschossen hätte, hätte ich dieses ganze Verhalten und diese ganze Zurschaustellung da vor seinen Nazi-Freunden, sorry, aber ich bin da wirklich so bei dieser Mutter, die ihr Kind verloren hat, wegen einem Vollidioten. Klar, der war noch jung, der ist verurteilt worden, der ist inzwischen wieder draußen, alles gut, aber ich, also vom Gefühl her, wäre ich, glaube ich, sogar auch dabei zu sagen, ein paar Jahre mehr wären vielleicht schon angemessen gewesen. Also ich möchte natürlich jetzt nicht das Urteil der Richter anzweifeln, die haben da lange für studiert und wissen da deutlich mehr als ich, aber nur von der Emotion her, also ich bin da irgendwie ein bisschen emotional bei diesem Fall.
Man kann halt irgendwie nur hoffen, dass er, also jetzt mal aber eine 180-Grad-Wendung gemacht hat. Also weg von den Nazis, hin zu was Vernünftigem, ein bisschen weniger Drückerkolonne. Also dieser Fall zeigt halt auch, dass es vielleicht auch nicht so richtig Max in Anführungsstrichen Schuld, was passiert, wenn ziellose Jugendliche richtig mies abstürzen. Die irgendwie immer ausgegrenzt, gemobbt, dann kommst du an die falschen Freunde und so. Im Endeffekt hat er natürlich diese Tat begangen und er hat mit der Armbrust geschossen. Keine Rechtfertigung dafür. Aber wie krass Jugendliche abrutschen können, wenn sie an so falsche rechte Kreise kommen und dass man das halt ernst nehmen muss. Ja, ich muss so dran denken, als die Mutter da zu dieser Erziehungsberatung gegangen ist und die waren so, ja, warten Sie mal, ob es eine Phase. Ja, war keine Phase. Und am Ende hat er eine Armbrust in der Wand hängen und die Freundin ist tot. Also klar, das hätten die auch nicht ahnen können, aber es ist, es fühlt sich alles so an, wie da hätte man irgendwie dreimal noch aussteigen können, aber Max wollte ja auch selber nicht. Also irgendwie einfach auch, wir haben das ja oft, aber der Fall, den finde ich auch so tragisch, weil es mal wieder so unnötig ist. Sie musste einfach sterben, weil er meinte, er müsse jetzt so richtig einen raushängen lassen. Also alles ein Fall, der sehr verfahren tragisch ist.
Ja, und der ist ja auch so ein bisschen untypisch, weil in diesem Fall hat Max ja eine super Unterstützung gehabt von zu Hause. Die Eltern haben sich gekümmert, die haben sich von klein auf um ihn gekümmert. Als er die Probleme in der Grundschule hatte, als er die Probleme in der Realschule hatte, sie haben ihn unterstützt, damals mit, als er seinen Job hatte, sie haben ihm eine kleine Wohnung eingerichtet, und ja, bis zuletzt, sie haben ihn dann wieder aufgenommen, als er zurückkam, und es war ja nicht so, dass er so keinen Background hatte.
Ja, wie das sonst
manchmal
oft
so
haben,
ist,
ja.
Genau, dass er so ist ja kein ziellos umherirrender Jugendlicher, der völlig orientierungslos ist. Er hatte ja die besten Voraussetzungen, trotzdem ist es passiert. Kann man natürlich erklären durch dieses mangelnde Selbstbewusstsein, dass er erstmal Achtung erfahren hat, aber das rechtfertigt natürlich jetzt unabhängig von der Tat, aber dieser Umgang mit seiner Freundin, da sich so aufzuspielen vor seinen Freunden, die das ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt brauchten. Also eigentlich wollte seine Freundin ja vorstellen.
Ja, und ganz ehrlich, da muss ich jetzt auch wirklich nochmal wettern. Ich würde rechtsradikale Kreise immer als schiefe Bahn bezeichnen, klar. Aber wie Jörn gesagt hat, das war jetzt nicht diese klassische Story von der ach so harten Kindheit. Ja, der hatte Probleme, der hatte auch bestimmt viel mit sich zu kämpfen. Aber trotzdem muss man einfach sagen, dieser 19-Jährige, der an dem Abend seine Freundin mit einer Armbrust erschossen hat, um cool zu sein. Sorry, aber das war an diesem Abend absolut ekelhaft und ein ekelhaftes Verhalten, ein ekelhafter Charakter vielleicht auch. Und das ist nicht zu entschuldigen. Er hat ja dann auch eine Strafe bekommen, wie man die jetzt findet. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber das ist, finde ich, jetzt nicht so die klassische Geschichte. Ah ja, das kann man ja schon irgendwie. Nein, kann man nicht. Kann ich nicht verstehen, kann man nicht erklären. Das war einfach absolut widerlich. Und Melina ist jetzt einfach tot.
Und da sind wir nochmal im anderen Punkt, über den wir in der Vorbereitung gesprochen haben. Da zeigt sich mal wieder, es ist keine gute Idee, wenn sehr gefährliche Waffen frei verkäuflich sind. Also da bin ich jetzt vielleicht auch pazifistisch unterwegs, aber Sachen, die nur zum Töten geschaffen wurden von Tieren oder Menschen, die sollten einfach nicht frei verkäuflich sein, sodass man die einfach in einem Laden kaufen und mitnehmen kann. Also klar, wir hatten jetzt echt viele Fälle, wo Leute mit Flaschen, Messern, sonst was, aber es sind alles Sachen, die nicht dafür gemacht wurden, gebaut und erfunden wurden, um Leute umzubringen. Aber so eine Armbrust, damit kann man ja keinen Salat machen, anders als mit einem Messer. Dass sowas einfach an einen 19-Jährigen verkauft wird, bei dem auch nicht gecheckt wird, so könnte der vielleicht Nazi sein, wäre es dann vielleicht eine schlechte Idee. Also irgendwie, das war schon sehr irritierend, weil vielleicht wird sie noch leben, wenn er nicht halt sich easy eine Waffe hätte kaufen können, mit der er dann mal so rumfuchtelt.
Also ich finde es auch seltsam, dass man eine Armbrust, vor allen Dingen so eine gefährliche Armbrust, frei kaufen kann. Man muss nur 18 sein. Aber das ist natürlich eigentlich ein Sportgerät in Deutschland. Man kann mit einer Armbrust nicht einfach über die Straße laufen. Da wird dann, glaube ich, schon jeder komisch angucken. Die Tat ist jetzt in der Wohnung passiert. Man darf natürlich auch nicht vergessen, die meisten Fälle, die ich so vor Gericht habe, die passieren mit Messern. Mit Messern aus der Küche. Und ja, ich glaube auch, also Max wollte seine Freundin natürlich nicht erschießen. Das kann man ihm, glaube ich, absolut glauben. Aber das Problem ist ja immer diese Gefährlichkeit. Die Küche, wir reden ja jetzt über eine Einliegerwohnung. Also die Küche war jetzt nicht viel größer als ja, das war so ein Mini-Ding. Da konnte man sich einmal um sich selbst drehen und viel mehr Platz. Man konnte eigentlich gar nicht daneben schießen. Und wenn er dann sagt, ich wollte daneben schießen, um mal zu zeigen, was ich für ein super Schütze bin, ja, da hört dann auch alles auf. Ne?
Ja, da merkt man auch einfach, dass er in dem Moment nicht nachgedacht hat und einfach wahnsinnig unreif ist. Weil was ist, wenn Melina in dem Moment gesagt hätte, ach ja, ich wollte ja noch, einen Schritt zur Seite macht und in den Pfeil reinläuft oder so. Sie stand ja mit dem Rücken zu ihm, sie hat das ja gar nicht gesehen. Also das ist irgendwie schon
einfach absolut gruselig.
Total. Ich bin da ja auch bei dir. Also ich glaube auch, dass er es nicht wollte. Aber andererseits denke ich mir so, du wolltest es aber auch nicht. Also ja. Es war wirklich einfach nur super dumm und undurchdacht. Und normalerweise würde ich sagen, oh, das war dir jetzt aber eine gute Lektion, dass wenn man mit sowas Gefährlichem hantiert, da kann jemand zu Schaden kommen. Würde ich so gehässig sagen, wäre nicht die Konsequenz für Melina 1000-mal schlimmer und für Melinas Angehörige und geliebten Menschen und so weiter als für ihn. Also, wie gesagt, ich bin da ein bisschen emotional bei dem Fall. Aber wir können, glaube ich, einfach nur hoffen, der Fall ist ja jetzt schon einiges her, 1999. Dieser damals Jugendliche hat seine Strafe abgesessen und ist inzwischen ein, ja, erwachsener Mensch. Und wir können nur hoffen, dass er es, ja, auf die richtige Bahn geschafft hat und die Chance hat, sich noch ein Leben aufzubauen. Weil, ja, die hat Melina jetzt nicht mehr.
Das war ein ziemlich aufwühlender Fall. Ich glaube, wir haben schon lange nicht mehr so angeregt diskutiert danach. Vielen Dank, Jörn, dass du uns den mitgebracht hast. Ja, quasi zu eurem 25. Geburtstagsfall. Und wir hören uns dann alle in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.
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 Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann gebt uns gerne Bewertungen. Entweder auf Spotify oder auf Apple, weil wenn ihr uns Sterne und Bewertungen schreibt, hilft das uns. Und wenn ihr mal Fragen oder Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr die gerne loswerden. Am besten bei Instagram, da heißen wir ohne Bewährung. Und da könnt ihr euch aber auch mal angucken, wie das hier so bei unseren Aufnahmen aussieht.